Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Heute soll es losgehen mit der Apostelgeschichte. Die Einführung in die Apostelgeschichte ist heute das Thema. Und ich will einfach auch am Anfang nochmal kurz beten. Herr Jesus, wir haben es gerade gesungen, dieses alte Wort. Von dir ist zeitlos wahr. Und ja, wir bitten da wirklich jetzt auch nochmal darum, dass es uns verändert, dass es in unser Leben spricht, dass wir zuhören können. Du hast selbst gesagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns hilfst beim Zuhören, dass uns etwas begegnet aus deinem Wort, ja, was für unser Leben entscheidend ist und wirklich auch in unser Leben spricht und ja in unserer Situation weiterhilft. Amen. Apostelgeschichte, ich lese das erste Kapitel. Apostelgeschichte 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Als er einmal mit ihnen zusammen war, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer mit leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. »Ihr Männer von Galiläa«, sagten sie, »warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf?« Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, also etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte, und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten, es waren etwa 120 Personen zusammengekommen, und sagte, »Liebe Geschwister, Was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten. Und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt. In ihrer Sprache Hakel Damach. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort: Das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es: Sein Amt soll jemand anders übernehmen. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus der Herr unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Die Versammelten stellten 2 Kandidaten auf: Josef mit dem Beinamen Barsabbas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welcher von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias, und er wurde als 12. in den Kreis der Apostel aufgenommen. So viel erstmal der Bibeltext. Jetzt ein paar allgemeine Einführungsworte, erstmal ein paar grundsätzliche Fragen am Anfang. Wie geht man vor, wenn man sich jetzt so ein neues Bibelbuch vornimmt und das liest? Oder vielleicht besser gefragt, wie gehst du vor? Muss man da irgendetwas beachten? Gibt es da irgendetwas, was nötig ist, was zwangsläufig ist? Oder noch ganz anders gefragt, liest du überhaupt grundsätzlich in der Bibel? Regelmäßig? Vielleicht einen Vers jeden Morgen oder abends oder ein Kapitel, so als Pflichterfüllung? Oder weil es dich so langweilt, lieber nur irgendwie einen kleinen Kommentar? Vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass er müde ist vom Lesen, dass er gerade keinen Appetit hat, dass es einfach ja ihn nicht anspricht. Und wenn das so ist, ja, dann muss man deswegen nicht denken, es ist nur bei mir so oder ich bin ein bisschen komisch, dann kann man sagen, es ist ganz normal. Ich denke, das geht jedem so, dass es immer wieder Phasen gibt, wo man einfach die Bibel am liebsten gar nicht aufschlagen will. Zumindest kenne ich diese Phasen auch. Und ich denke, viele, die hier sitzen, kennen das auch. Und da finde ich sehr wertvoll und sehr gut, und das Gleiche auch zu Anfang: Viele Gedanken, die ich jetzt hier mit weitergeben will, sind auch nicht allein meine Gedanken. Das habe ich auch nachgelesen und auch nachgehört. Und deswegen will ich mich da überhaupt nicht mit fremden Dingen schmücken, die nicht in meinen Gedanken entstanden sind. Aber darum geht es jetzt nicht. Mir geht es nur darum, wir haben die Möglichkeit, durch die Medien, durch viele Kommentare, die wir haben, durch viele Bereiche Unterstützung, dass wir wirklich wieder Appetit kriegen, dass wir irgendwo wieder herangeführt werden. Und so soll jetzt auch diese Predigt dazu dienen, wieder neu vielleicht Lust und Interesse zu kriegen, irgendwo reinzutauchen, sich damit zu beschäftigen. Und trotzdem an dieser Stelle ein kleiner Kommentar oder ein kleiner Wunsch. Auch wenn es gut ist, viele Kommentare zu lesen, wenn es gut ist, sich da manchmal damit zu motivieren, nichts ist besser als das Original. Das heißt, die Bibel ist Gottes Wort und das ist trotz allem wichtig, auch wenn einem manchmal der Appetit vergeht, wirklich in der Bibel zu lesen und nicht nur den Kommentar. Und vielleicht sogar manchmal gut, das Bibelwort erst zu lesen, bevor man einen Kommentar liest. Aber die Apostelgeschichte, die ist, denke ich, auch ein Buch der Bibel, was da ganz gut reinpasst und was auch eine gute Möglichkeit bietet, wieder neu an Bibeltext heranzugehen oder überhaupt ein bisschen wieder zu lesen, weil ich finde, sie einfach zu lesen ist, weil sie nicht so ein schwieriges Buch ist, weil sie kein Gesetzbuch ist, weil sie kein Namensregister ist, weil es nicht irgendwas ist, was hochtheologisch schwierig wird. Es ist kein Lehrbuch, wo man viele Herausforderungen hat, sondern es ist gut verständlich, schöne Geschichten, spannende Geschichten, ein hoffnungsvoller Bericht, erzählt von Erweckung, von Wachstum des Wortes Gottes, von Gemeindegründung, aber auch von Gefängnis, von Folter, von Befreiung aus dem Knast, von manchmal seltsamen oder interessanten oder abenteuerlichen Reisen, spannende Geschichten inklusive Steinigung, Schiffbruch, Schlangenbiss, Befreiung durch ein Sondereinsatzkommando vor so einer mordlüsternden Meute der Juden. Viele interessante Sachen, aber einfach ein paar kurze Fakten zu der Apostelgeschichte. Zeitliche Einordnung. Die Geschichte der Apostelgeschichte, das ist so ungefähr zwischen 30 und 60 nach Christus. Wie kommt man da drauf? In der Apostelgeschichte haben wir gelesen, im ersten Vers gleich, da steht davon geschrieben, dass der Verfasser den ersten Bericht geschrieben hat, bis zu dem Tag, als der Jesus in den Himmel hinaufgenommen wurde. Das heißt, als der verfasst wurde, diese Apostelgeschichte, war der Herr Jesus schon aufgefahren. Das heißt, wir wissen alle, dass der Herr Jesus etwa 30 Jahre auf der Erde gelebt hat. Das heißt, nach unserer Zeitrechnung muss das irgendwo nach 30 gewesen sein. Und dann zum Ende hin, also warum das so bis 62 geht, ist aus dem Grund beschrieben, weil die Apostelgeschichte ein offenes Ende hat. Ein Punkt, wo es nicht klar ist, wie geht es mit dem Paulus weiter. Und es gibt geschichtliche Nachweise dazu, dass diese Gefangenschaft von Paulus, die da in Rom ist, die am Ende beschrieben ist, und die in der Apostelgeschichte eben nicht aufgelöst wird. Das ist da nicht zu Ende. Und so akribisch, wie der Verfasser aber die ganze Geschichte vorher beschrieben hat, wenn also das schon zu Ende gegangen wäre, hätte er es bestimmt in seinem Bericht erwähnt. Und das lässt darauf zurückschließen, dass eben so etwa um 62 die Verfassung von diesem Buch sein muss. Denn 62, weiß man auch aus geschichtlichen Quellen, ist eben der Apostel Paulus aus seiner Gefangenschaft befreit worden. Also, ungefähr 30 Jahre spielt die Geschichte von der Apostelgeschichte und es ist wirklich ein Kirchengeschichtsbuch, eigentlich das erste und auch das einzige, was vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und es ist auch ein Fortsetzungsbericht. Das haben wir ja gelesen. Im ersten Teil meines Berichtes, schreibt hier der Verfasser, habe ich über alles geschrieben. Und dieser erste Teil, das ist der Bezug zu dem Lukas-Evangelium. Denn da lesen wir im Lukas 1, Vers 1, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die vom Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Das ist der erste Bericht an den Theophilus, also das Lukas-Evangelium. Und der zweite Teil ist jetzt die Apostelgeschichte. Und daraus lässt sich schließen, dass eben so wie das Evangelium nach Lukas eben auch der Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat. Das lässt sich an anderen außerbiblischen Quellen auch sehr gut bestätigen und ist letztendlich relativ eindeutig und klar. Zu diesem Lukas gibt es eigentlich in der Bibel sehr, sehr wenig Informationen. Er wird insgesamt nur dreimal mit Namen erwähnt. Das ist jeweils von Paulus. Das ist in Kolosser 14, in 2. Timotheus 4 und im Philemonbrief. Und mehr oder weniger eigentlich auch nur so mal kurz am Rande mit Grüßen. In Kolosser 4 steht es, Vers 14, auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen. Oder in 2. Timotheus 4, Vers 11, Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Und in Philemon 24 steht, meine Mitarbeiter, Markus, Aristarch, Demas und Lukas, senden dir ebenfalls Grüße. Also das sind die Botschaften aus der Bibel über den Lukas, nicht so wirklich viel. Aber wir haben da eben schon mal einerseits erfahren, dass er Arzt war und er hatte durch diese Stellung, die er hatte, die Position in der Gesellschaft, eben Möglichkeiten, sich in verschiedensten Gesellschaftsschichten auch Erkundigungen und Befragungen durchzuführen, um eben seinen Bericht wirklich gewissenhaft und gut fundiert aufzuschreiben. Auch einfach eine Zuverlässigkeit der Apostelgeschichte zu erreichen. Er war Arzt und Leibarzt des Apostel Paulus, hat ihn auf den Missionsreisen begleitet. Und er war auch hatte gute Kenntnisse in der Geografie. Ja? Also wenn man die Berichte da liest, was er alles beschreibt, in Palästina, in Kleinasien, in Italien, diese ganzen Ortschaften und Gegenden, das hat er zumindest sehr gut recherchiert oder er kannte sich da so schon gut aus. Und er war Historiker. In Lukas 1 habe ich vorgelesen, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin. Also er hat es wirklich akribisch nachgeprüft und überprüft und hat darauf geachtet, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und das ist sehr besonders beim Lukas, eben im Evangelium und auch in der Apostelgeschichte gibt es sehr, sehr viele Hinweise, die ganz genaue Daten geben, ganz genaue Namen und Orte, um den Wahrheitsgehalt einerseits zu verstärken, um zu betonen, dass es wirklich so war und dass es nicht irgend so eine Märchengeschichte ist. Nur ein ganz kleines Beispiel aus Lukas 3 zum Beispiel. Da steht Lukas 3, Vers 1. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis. Lysanias in Abilene, hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. Also alles Leute, die ich überhaupt nicht kenne und die ich auch nicht so jetzt geschichtlich nachvollzogen habe, aber das sind eben Dinge, die man nachlesen kann. Da kann man sehen, aha, das ist geschichtlich auch nachvollziehbar. Und wenn jemand einfach so eine Geschichte aufschreibt und sagt, naja, das wird schon irgendwie so passen, dann wäre ja eigentlich recht dumm, wenn er da so genaue Angaben macht, beziehungsweise diese ganzen Namen sogar erwähnt. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass der Lukas wirklich darauf geachtet hat, dass das alles eben der Wahrheit entspricht. Nicht so märchenhaft, es war einmal oder irgendwie so. Lukas ist auch der einzige Schreiber eines Bibelbuchs, der kein Israelit war. Das kann man aus Kolosser 4 rückschließen. Da schreibt der Paulus von Grüßen, drei Namen werden erwähnt aus der Beschneidung, also von Juden, und drei nicht aus der Beschneidung. Da ist einer davon der Lukas. Und das kann man daraus rückschließen, dass er eben kein Israelit war. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, weshalb es ihm so wichtig war, zu betonen, dass das Evangelium nicht auf Israel begrenzt bleibt, sondern dass es auch für Nichtjuden und später dann eben auch bis in die entferntesten Gegenden der Erde reicht. Was fällt noch auf bei dem Lukas? Der Lukas, ein besonderer Aspekt, er war demütig. Es gibt keine einzige Erwähnung seiner Person in Lukas, noch in Apostelgeschichte. Er beschreibt es nicht von sich selbst. Man merkt nur mit einem ganz, ganz kleinen Detail, dass er doch in Erscheinung tritt, das sind die drei sogenannten Wir-Geschichte oder Wir-Berichte aus der Apostelgeschichte. Das heißt, in Kapitel 16 zum Beispiel, da kommt es, das lese ich als Beispiel dazu vor, das wird sonst alles, wenn ich euch das alles vorlese, zu lang, aber in Kapitel 16, da steht, da wird berichtet, Paulus und seine Begleiter zogen nun, das ist Apostelgeschichte 16, Vers 6, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens und so weiter, als sie dann, Vers 7, als sie dann nach Mysien sich näherten und weiter in Vers 8, da zogen sie, also es geht immer um sie, und plötzlich in Vers 9 steht dann da, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Vers 10, daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Also, erst sie, plötzlich wir. Und das ist der Hinweis, dass da der Lukas plötzlich dabei war. Also keine Geschichte von wegen, ach übrigens Theophilus, genau in diesem Moment bin ich dann übrigens auch dabei gewesen, also dann haben wir uns auf den Weg gemacht, sondern einfach nur in dieser Begrifflichkeit sie und dann wir. Nochmal findet man das im Kapitel 20, von Vers 4 auf Vers 5 im Wechsel, beziehungsweise auch vom Kapitel 26 dann auf Kapitel 27, da ist diese Situation nochmal so. Im Deutschaufsatz wäre das vielleicht so, naja, ungenaue Angabe, besser hinschreiben, da wissen wir gar nicht, um wen es geht oder so. Also das ist ja ein bisschen seltsam, was du da fabrizierst. Aber hier ist es bewusst so. Der Lukas hat es nicht einfach gemacht, weil es nicht besser wusste oder weil er da irgendwie sich vertan hat mit den Wörtern. Und der Heilige Geist hat darauf aufgepasst, dass das eben genauso aufgeschrieben wird. Und ja, der Lukas hat in keinster Weise von seinen Taten berichtet, was er alles Tolles da noch erlebt hat, auch in Kapitel 16, wo er dann letztendlich in Philippi bleibt, während der Paulus und der Paulus und Silas dann ins Gefängnis gehen und dann weiterziehen. Da ist der Lukas dann in Philippi geblieben und was er da gemacht hat, wissen wir nicht. Höchstwahrscheinlich hat er Gemeindegründungsarbeit geleistet, hat einiges dort getan, aber der Heilige Geist sagt uns nichts dazu. Und das nicht, weil wir es nicht erfahren sollen oder weil er uns was vorenthalten will, sondern weil es einfach hier der Geschichte so nicht dient. Der Lukas wollte die Geschichte weiterbringen, wie das Zeugnis von dem Herrn Jesus und das Zeugnis des Heiligen Geistes erzählt wird und nichts von seiner Lebensgeschichte erzählen. Und da gleich eine Anwendung für dich und mich. Wenn du einen Bericht schreibst über deine Erlebnisse, wenn du einen Bericht schreibst über irgendeinen Einsatz oder über irgendetwas, wie gehst du davor? Wenn du ein Zeugnis gibst oder wenn du im Gottesdienst bist und mit Geschwistern Gemeinschaft hast oder wenn du am Arbeitsplatz bist oder in der Schule oder in der Familie oder auch in deiner Ehe, wie gehst du in deiner Beziehung mit anderen um? Philipper 2, Vers 3 und 4 dazu, Selbstsucht und Überheblichkeit oder Ruhmsucht dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Ein Punkt zum Mitnehmen von dem Lukas, die Demut. Dann zur Struktur der Apostelgeschichte oder wie man die Apostelgeschichte im Gesamtkontext der Bibel sehen kann. Im Neuen Testament gibt es Bibelausleger, die das so in vier Teile teilen. Ein Teil sind die Evangelien, ein Teil ist die Apostelgeschichte, ein Teil sind die 21 Lehrbriefe im Anschluss und der vierte Teil die Offenbarung. Wird teilweise daraus begründet, aus den Ankündigungen vom Herrn Jesus selber, aus Johannes 14, 15 und 16. Da sagt er zu seinen Jüngern, ich lese das ganz kurz vor, Johannes 14, Vers 26, da steht, Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist die Erinnerung. Damit werden die vier Evangelien gemeint oder beschrieben. Die vier Evangelien waren die Erinnerung an die Taten von dem Herrn Jesus und an sein Wirken. Dann kommt das Zeugnis, die Apostelgeschichte, der zweite Teil. Und das steht in Johannes 15, Vers 26. Da steht, wenn der Helfer kommen wird, sagt wieder der Herr Jesus, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde. Mein Zeuge, das ist das Zeugnis, die Apostelgeschichte. Und dann kommen die 21 Lehrbriefe. Da steht in Johannes 16, Vers 13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Das wird damit verstanden, dass die Lehrbriefe eben noch mehr die ganze Wahrheit offenlegen oder das, was vielleicht in der Apostelgeschichte und in den Evangelien noch nicht so sehr als Lehrmeinung aufgezählt wurde, dass das in den Lehrbriefen vervollständigt wird. Und deswegen wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und dann steht in dem Vers 13 noch weiter, denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Damit ist dann die Offenbarung gemeint, der vierte Teil, also auch die Zukunft. Das heißt, die Apostelgeschichte ist einer von diesen vier Teilen des Neuen Testamentes, hat ein bisschen so einen Charakter eines Bindegliedes zwischen Evangelien und den Lehrbriefen und hat eine besondere Bedeutung einfach in der Form, weil es Zeugnis gibt über das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn man das jetzt anders einteilen will, kann man sagen, Kapitel 1 bis 12 ist eine Beschreibung, vor allen Dingen spielt da eine zentrale Rolle der Petrus in seinen Sachen, die er erlebt und die er vom Heiligen Geist gewirkt tun kann. Ab Kapitel 13 bis Kapitel 28 sind es dann die Missionsreisen des Paulus, die beschrieben sind, wo dann der Paulus die zentrale Rolle einnimmt. Und das verdeutlicht Galater 2, Vers 7 und 8, wo Paulus sagt, mir ist die Aufgabe anvertraut, das Evangelium den Nichtjuden zu bringen, genauso wie Petrus den Auftrag hat, es den Juden zu bringen. Denn derselbe Gott, der durch Petrus gewirkt und ihn als Apostel für die Beschnittenen bestätigt hat, hat auch durch mich gewirkt und hat mich als Apostel für die Nichtjuden bestätigt. Das heißt, die ersten 12 Kapitel, der Petrus zentrale Rolle, der Petrus, der Apostel für die Juden. Also der Fokus der Apostelgeschichte ist am Anfang in den 12 Kapiteln eher Juden, Jerusalem und das weitere Judentum. Ab Kapitel 13, Paulus, der eben Apostel der Nichtjuden ist und damit Kapitel 13 bis 28 dann die Nichtjuden, die Heiden und bis in die entfernteste Erde. Das auch so als Überblick oder als Einteilung, wenn ihr das mal dann als gesamtes Buch mal durchlest. Noch eine Einteilung oder zur Struktur oder um es ein bisschen verständlich zu machen und worum es da geht, ist, wenn man den Schlüsselvers aus dem ersten Kapitel nimmt, den Vers 8, den wir gelesen haben. Da steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Da kann man hier rein sehen in diesen Aufzählungen, Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und überall sonst, das ist wie so eine stufenartige Erweiterung und Verbreitung des Evangeliums ist. Das heißt, das war zunächst einfach nur Jerusalem, das ist Kapitel 1 oder 2 bis 7, dann verteilt sich das Evangelium verbreitet sich auf Judäa und auch auf Samaria, das sind Kapitel 8, und dann bis ans Ende der Welt, ab Kapitel 8, Vers 26 bis zum Ende. Also auch da so stufenweise oder wie das so aus sich verbreitet und weitergeht. Und das eben als Schlüsselvers dazu, dieser Kapitel 1, Vers 8. Interessant ist nur, dass diese Verbreiterung gar nicht dadurch geschieht, dass jetzt die vielen tausend Christen, die in Jerusalem waren, plötzlich gesagt haben, hey, jetzt gehen wir raus, sondern der Startschuss war Zwangsvertreibung und Verfolgung. Auch ein kleiner interessanter Nebenaspekt. Trotz dieser Bekehrung von so vielen Tausenden, in Kapitel 2 steht zum Beispiel, dass 3000 an einem Tag sich bekehrt haben, wählt jetzt der Lukas in der Apostelgeschichte 3 Bekehrungen aus, die er nochmal besonders beschreibt. Und auch das hat einen besonderen Hintergrund oder ist eine besondere, haben Bibelausleger sehr schön rausgearbeitet, was man da drin sehen kann. Und zwar, dass diese 3 aus ganz verschiedenen Bereichen kommen und diese 3 eben auch wiederum das bestätigen, dass das Evangelium sich auf die ganze Welt ausbreitet. Und zwar sind 3 besonders beschrieben, einmal der Äthiopier in Kapitel 8, Vers 26 folgende, dann in Kapitel 9 der Saulus und Kapitel 10 der Cornelius. Der Äthiopier, der ist Schwarzafrikaner und ist ein Nachkomme von Ham. Hams Sohn heißt Kusch und Kusch heißt Schwarz und daher kommen letztendlich die Nachkommen des Ham, das heißt, das sind die Schwarzafrikaner, daher nachkommen. Und der Äthiopier war einer solcher. Der nächste, der Saulus, der mit seiner Bekehrung beschrieben ist, der war Jude, Nachkomme von Sem. Und der Cornelius, der dritte, der ist römischer Hauptmann und der ist Nachkomme von Japhet. Römer oder Germanen oder Europäer sind ein Nachkommen von Japhet. Somit kann man sehen, alle 3 Söhne von Noah, also Ham, Sem und Japhet, aus allen 3 Stämmen gibt es hier eine Bekehrungsgeschichte, auch eine Bestätigung, dass es eben nicht nur eine Linie gibt, nicht nur einen Bereich, sondern nein, alle Welt wird das Evangelium erreichen. Und noch interessant ist, dass der Erste, der da erwähnt wird, ist der Äthiopier. Und der Äthiopier ist der Sohn von Ham. Und bei Ham war es so, dass der oder sein Sohn, der Kanaan, in 1. Mose 9 kann man das nachlesen, der wurde verflucht. Und besonderer Ausdruck der Gnade Gottes, dass dieser Äthiopier sogar hier als Erster genannt wird. Wenn man sich jetzt noch überlegt, die ganze Apostelgeschichte, gibt es 2 Begriffe, die wie so ein Rahmen über die Apostelgeschichte zu spannen sind. Und zwar 2 griechische Begriffe, die ich überhaupt nicht wusste, nicht mal, wie man sie schreibt, aber ich habe es dann rausgefunden. Das ist einmal Tekmerion und einmal Akolytos. Und zwar sind das 2 Begriffe, die die Apostelgeschichte quasi einspannen oder umrahmen oder sie insgesamt sehr bedeutsam machen. Warum ist es so? Im Griechischen ist dieses Tekmerion, steht ganz am Anfang, Apostelgeschichte 1. Da haben wir gelesen von diesen vielen überzeugenden Beweisen, das ist in Vers 3, da schreibt der Lukas von vielen überzeugenden Beweisen, die es dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war, der Herr Jesus. Und das heißt, Tekmerion heißt eben zu Deutsch übersetzt durchschlagender, überzeugender Beweis. Und das ist der erste wichtige Begriff in dieser Apostelgeschichte, beziehungsweise ein sehr entscheidender Begriff, die Auferstehung oder die Situation und Beschreibung, dass der Herr Jesus wieder lebt, das ist mehrfach oder vielfach überzeugend bewiesen oder im Tekmerion übersetzt bedeutend, durchschlagend, überzeugt bewiesen. Das waren die Apostel, die das erlebt haben, die selbst so gezweifelt haben, die selbst es erst nicht wahrhaben wollten. Wir sehen nur die Beispielgeschichte von Thomas, der auch erst überhaupt nicht glauben wollte, dass das der Herr Jesus ist. Aber die wurden durch diese Erlebnisse mit dem Herrn Jesus wirklich durchschlagend überzeugt, dass das die Auferstehung wahr ist. Das ist das eine. Und ganz am Ende der Apostelgeschichte gibt es den anderen Begriff, dieses Akolytos. Das ist der letzte Vers der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 28 steht, Der Apostel Paulus schreibt, Lukas schreibt über den Apostel Paulus, er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemand daran gehindert. Akolytos ist in der griechischen Version der Bibel wohl das wirklich allerletzte Wort der Apostelgeschichte und heißt übersetzt ungehindert oder ohne Bremse. Und deswegen ist es so ein Rahmen für die Apostelgeschichte, weil das letztendlich die Kernbotschaft der Apostelgeschichte ist. Die Auferstehung ist wahr. Die ist tausendfach oder vielfach durchschlagend und überzeugend bewiesen. Und das Evangelium ist verkündet worden und wird ungehindert weiterverkündet. Auch wenn der Paulus im Gefängnis sitzt, ist es doch so, dass er da frei und offen und ungehindert das Evangelium erzählen kann. Und das ist dieses Akolytos. Das heißt, Auferstehung ist wahr und die Botschaft hört nicht auf. Und das ist das, was auch er selbst, der Paulus, nochmal in 2. Timotheus 2 schreibt. 2. Timotheus 2, Vers 9. Und weil ich diese Botschaft verkünde, habe ich viel Schweres durchzumachen und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Das ist die Bestätigung, dieses ungehindert oder dass es nicht gebremst sein kann. Das heißt, dieser Rahmen der Apostelgeschichte, dass die ganze Geschichte kann man quasi so kurz zusammenfassen: Die Auferstehung des Herrn Jesus ist wirklich wahr und durchschlagend bewiesen und bezeugt. Und die frohe Botschaft, das Evangelium vom auferstandenen Herrn und Erlöser Jesus Christus, breitet sich ungehindert aus. Es ist eigentlich eine sehr schöne Botschaft, gerade wenn wir auch manchmal vielleicht das so ein bisschen vermissen. So Erweckungsbewegungen oder dass so viele zum Glauben kommen, haben wir jetzt vielleicht hier in Traunreuth nicht so oft. Und trotzdem, wenn wir das Gefühl manchmal haben, das Evangelium schläft ein oder da tut sich nicht mehr viel, können wir sicher sein, die Botschaft wird ungehindert bis ans Ende der Erde weitergehen. So viel zur Einführung für die Apostelgeschichte, waren jetzt viele Informationen. Ich hoffe, es erschlägt euch nicht. Ich will nur einen kleinen Punkt noch zum Nachdenken mitgeben, der mir noch besonders aufgefallen ist. In Vers 6 haben wir gelesen, erstes Schlag nochmal auf, Apostelgeschichte 1, Vers 6, da steht, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Der Herr Jesus sagt hier, eure Aufgabe ist es nicht, darüber nachzudenken, wann was wie passiert, wann welcher Zeitpunkt ist, wann welche Zeitspannen sind. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr Kraft bekommen. Ja, und dann war mein Gedanke so, als ich das gelesen habe, ja genau, dann werden wir Kraft bekommen, dann werden wir befähigt werden. Und dann, ja, dann haben wir ja den Heiligen Geist, dann haben wir auch Gottes Kraft und dann verstehen wir mehr davon. Und dann ist ja doch so immer wieder der Wunsch da bei mir, ach, ich würde ja schon gern wissen, wann was und wie und das und dann und so weiter. Und Zeitspanne und wann ist denn das und wie kann man das einsortieren? Aber darum geht es nicht. Unsere Aufgabe ist es nicht, egal wie die Umgebung um uns herum ist, egal was sonst noch alles passiert, Zeitpunkte, Zeitspannen festzulegen oder zu meinen, wir haben es verstanden. Wir kriegen auch nicht die Kraft dafür, dass dann doch, auch wenn der Herr Jesus hier schreibt, ihr kriegt die Kraft, aber der Satz geht ja weiter, ihr kriegt die Kraft nicht, um es dann später doch noch zu verstehen, sondern ihr kriegt Kraft, meine Zeugen zu sein. Das heißt, unsere Aufgabe, unser Fokus ist nicht zu überlegen, wann, was, wie und wo passiert, sondern Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa und Samarien und in der ganzen Welt. Und das Tröstliche dabei ist aber, auch wenn wir uns manchmal nicht in der Lage fühlen oder irgendwie uns unfähig fühlen, dürfen wir darauf vertrauen, er gibt uns die Kraft dazu. Zusammenfassend nochmal, die Apostelgeschichte ist das Fortsetzungswerk des Lukas-Evangeliums. Es ist der zweite Bericht an Theophilus adressiert und von Lukas, dem Arzt, ungefähr 62 nach Christus verfasst. Die Apostelgeschichte gibt Zeugnis über das Wirken des Heiligen Geistes in der Zeit nach der Himmelfahrt vom Herrn Jesus, also circa 32 nach Christus, bis kurz vor Entlassung von Paulus aus seiner Haft in 62. Die zentrale Botschaft ist die vielen überzeugenden Beweise, das Tekmerion der Auferstehung und die ungehinderte Verbreitung des Evangeliums. Ein Schlüsselvers ist Kapitel 1, Vers 8 mit dieser stufenweise Erweiterung und Verbreitung des Evangeliums über die verschiedenen Bereiche hinweg bis zum Ende der Erde. Lukas gibt in der Art seiner Schilderung, durch die er bis ins Detail genau Beschreibungen gibt, viele Hinweise und Beweise für den Wahrheitsgehalt dieses Berichtes, andererseits aber auch ein großes Vorbild für Demut. Wir dürfen getrost sein, dass die Botschaft nicht aufhört und dass das Wort Gottes nicht gefesselt werden kann und letztendlich Gott immer zu seinem Ziel kommt. Auch wenn wir manchmal gern wollen, ist es uns nicht erlaubt oder möglich, Gottes Wege und Zeitplan zu überblicken. Aber wir haben die Kraft, durch seinen Geist Zeugnis zu geben, auch wenn wir uns schwach fühlen oder unfähig vorkommen. Amen.